SRF 1.
.30 Uhr, Schweizer Radio. Willkommen zum Rendezvous. El Final, das Ende. Das spanische Parlament wirft Ministerpräsident Rajoy aus dem Sattel. Pedro Sanchez heißt Spaniens neuer starker Mann. Un miracolo, ein Wunder. Italien hat endlich eine Regierung. Kommt das Land jetzt zur Ruhe? Wegfrei zur begehrten Jungfrau. Das Bundesamt für Verkehr bewilligt den Bau einer Zubringerbahn zum Jungfraujoch. Und zur Erleichterung des Schweizer Klimaforschers. Die internationale Gemeinschaft ließ sich von den USA nicht anstecken, als sie sich vom Klimaabkommen von Paris verabschiedeten. Warum das so ist, erklärt Reto Knutti im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Zuerst nach Spanien, nach Madrid. Dort hat soeben das Parlament Regierungschef Mariano Rajoy das Vertrauen entzogen. Das Parlament stimmte mehrheitlich für den Misstrauensantrag, den die Sozialisten gegen Rajoy eingebracht hatten. Frage an Auslandredaktor Martin Durra. Das hat es ja noch nie gegeben, dass ein spanischer Regierungschef vom Parlament abgesetzt wird. Wie ist es so weit gekommen?
Es hat eben auch noch nie so viele und so große Korruptionsfälle gegeben in Spanien wie heute und in praktisch alle, ich würde mal sagen 98% im Moment, von denen die Rede ist, sind die Konservativen von Mariano Rajoy verwickelt, sie sind federführend und letzte Woche kamen erste große Urteile raus im größten bisherigen Korruptionsprozess und da ist die konservative Partei tatsächlich im Wetter gestanden und sogar als Partei, auch das war neu, als Partei verurteilt worden, weil sie Nutznießerin der korrupten illegalen Geschäfte ihres Finanzchefs war. Das war der Anfang und das war auch im Mittelpunkt der Debatte jetzt.
Die Sozialisten haben die Bürgerbewegung Podemos und die Basken in ihr Boot holen können, um jetzt genug Stimmen für den Misstrauensantrag auch zu bekommen. Mit welchen Argumenten ist Ihnen dies gelungen?
Das wüsste ich auch gern, das wüssten alle gern, aber das waren geheime Gespräche. Man kann aber natürlich spekulieren, es ist relativ klar, dass wenn es um katalanische Nationalisten geht, dass es da um den Paragraph 155 der Verfassung ging. Das heißt, dass man die Intervention der Zentralregierung wieder zurücknehmen muss, dass man vielleicht versuchen muss, die Gefangenen aus dem Gefängnis zu bringen. Das kann die Regierung aber nicht leisten, das müssten die Katalanen auch wissen. Sanchez hat aber gesagt, ich habe mit allen über alles gesprochen, aber ich habe mit niemandem einen Pakt geschlossen. Am Schluss hat er dann aber doch gesagt, wir werden das Budget, das letzte Woche verabschiedet worden ist, den Staatshaushalt, werden wir beibehalten, so wie ihn die Konservativen entworfen haben. Und das ist nichts anderes als eine Verneigung vor den baskischen Nationalisten, die aus diesem Budget ziemlich Profit schlagen konnten und die ihm gesagt hätten, wenn du das anrührst, sind wir nicht dabei und dann wäre er nicht durchgekommen.
Neuer Regierungschef wird jetzt also Sozialistenchef Pedro Sanchez. Wohin kann er Spanien führen, wenn seine Parlamentsmehrheit von so unterschiedlichen Parteien gestützt wird?
Sanchez stehen noch 2 Jahre Legislaturperiode bevor. In dieser Zeit würde ich wagen zu sagen, er kann Spanien nirgendwo hinführen. Das ist gar nicht möglich. Er wird aber versuchen, immerhin, das hat er auch versprochen gestern in der Debatte, er wird versuchen, zum Beispiel mit den Katalanen einen Dialog aufzunehmen. Die Katalanen sagen immer wieder, sie wollen diesen Dialog, sie suchen diesen Dialog. Sie werden jetzt beweisen können, dass sie ihn wollen und dass sie ihn ernsthaft führen, dass sie keine Bedingungen stellen. Wir werden sehen, ob sich da ein Neuanfang tatsächlich abzeichnet, ob man da tatsächlich Fortschritte sehen kann. Das ist sehr schwierig zu sagen. Sanchez hat gestern aber auch gesagt, er werde Wahlen ausschreiben, bevor die Legislaturperiode zu Ende sei. Er hat aber kein Datum genannt. Das heißt, alles, was er jetzt tut, steht immer auch ein bisschen im Ruch, elektoralistisch zu sein, also bereits ein Teil seiner Wahlkampagne.
Der jetzt gestürzte Regierungschef Mariano Rajoy galt zuletzt als verbraucht, aber auch sein Partido Popular hat wegen der Korruptionsgeschichten keine weiße Weste mehr. Was passiert jetzt eigentlich mit dieser Partei?
Wir werden sehen, ob diese Partei diesen Totalschaden eigentlich als Chance für einen Neuanfang begreift, ob sie jüngere Generationen jetzt aufsteigen lässt. Sie haben recht, wenn Sie sagen, Rajoy sei verbraucht gewesen, aber er blieb der starke Mann, an ihm kam keiner vorbei und neben ihm wurde niemand wirklich groß. Jetzt werden wir sehen, ich vermute, dass Rajoy sich jetzt zurückzieht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einfach im Parlament sitzt und ab und zu eine Rede hält. Er ist ein Leader-Typ, er will anführen, er will das letzte Wort haben. Das hätte er im Parlament nicht. Ich denke also, er wird gehen und die Partei, da können auch mindestens kurzfristig mal Machtkämpfe ausbrechen, um auszumachen, wer setzt sich jetzt hier durch. Wir wissen es noch nicht.
Danke für die Einschätzungen, Martin Durra. Die Nachrichtenübersicht, die bringt uns jetzt Daniela Püntener.
Der Bundesrat spricht sich gegen die eidgenössische Volksinitiative für einen Vaterschaftsurlaub aus. Hier empfiehlt sie dem Parlament zur Ablehnung. Die Initiative will einen gesetzlichen Anspruch auf 4 Wochen Vaterschaftsurlaub festschreiben. Finanziert würde dieser durch die Erwerbsersatzordnung. Der Bundesrat schreibt nun, er anerkenne zwar das Anliegen, allerdings würde ein solcher Urlaub die Wirtschaft belasten. Darum solle die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs in der Verantwortung der Arbeitgeber liegen. Können Facebook-Freundschaften bei Gerichtsprozessen zu Befangenheit führen? Diese Frage hat das Bundesgericht nun mit Nein beantwortet. Im betreffenden Fall ging es um das Sorgerecht eines Kindes. Das Problem: Der Präsident der zuständigen KESB ist mit dem Vater des Kindes auf Facebook befreundet. Deshalb hat die Mutter Beschwerde eingereicht. Sie fand, der KESB-Präsident sei befangen und parteiisch. Das Bundesgericht hält nun in seinem Urteil fest, dass eine bloße Facebook-Freundschaft bei einem Richter kein Ausstandsgrund sei. Ohne zusätzliche Hinweise könne daraus nicht auf eine echte Freundschaft geschlossen werden. Die Beschwerde der Frau aus dem Kanton Wallis wurde deshalb abgewiesen. Ein 22-jähriger Mann, der nach einem Fußballmatch in Winterthur einen Schachtdeckel auf einen FCZ-Fan geworfen haben soll, wird wegen versuchter vorsätzlicher Tötung verurteilt. Das Bezirksgericht Winterthur verhängt eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann den 2 Kilogramm schweren Schachtdeckel vom Boden löste und über das Geländer des Parkdecks warf, das den Winterthurer Hauptbahnhof überdacht. Das Metallteil fiel 11 Meter in die Tiefe und traf einen Zürich-Fan. Er erlitt einen Schädelbruch. Mit seinem Urteil folgt das Winterthurer Bezirksgericht zu weiten Teilen der Anklage. Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch. Für den Papstbesuch in Genf in rund 3 Wochen rechnet die katholische Kirche mit einem grossen Besucherandrang. Die 41'000 Tickets für die Papstmesse in den Genfer Palexpo-Hallen sind alle vergeben, wie das Bistum von Lausanne, Genf und Freiburg mitteilt. Papst Franziskus reist am 21. Juni nach Genf. Neben der Messe ist ein Besuch beim Ökumenischen Rat der Kirchen geplant. In der Zürcher Gemeinde Schleinikon ist das Trinkwasser verschmutzt, wegen der Unwetter der vergangenen Tage. Darum wurde am Vormittag dort ein Sirenenalarm ausgelöst. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, das Wasser vor Gebrauch zwingend abzukochen. Die europäischen Finanzmärkte haben erleichtert reagiert auf die Aussicht auf eine Regierung in Italien. An der Mailänder Börse notierte der Leitindex am Mittag um rund 2,5% im Plus. Damit machte dieser einen Teil der Verluste wieder wett, die er in den vergangenen Wochen immer wieder aufgrund der politisch instabilen Lage erlitten hatte. Das Wetter: heute überwiegend freundliches Wetter mit einem Mix aus Sonne, Wolken und einigen Regengüssen. Morgen scheint häufig die Sonne, Gewitter entladen sich nur lokal. Die Temperaturen erreichen zwischen 23 und 27 Grad.
Wahlen. Eine Regierung? Keine Regierung. Übergangsregierung? Neuwahlen? Doch eine Regierung. In Italien stand in den letzten Wochen so ziemlich jedes Szenario kurz davor, Realität zu werden. Und wurde es dann doch nicht. Vor einer Woche scheiterte die Regierungsbildung noch am Veto von Staatspräsident Sergio Mattarella, weil dieser den Eurogegner Paolo Savona nicht genehmigte. Seit dem Abend steht nun eine neue Regierung der Populisten von Cinque Stelle und der Lega und Premier wird bei der Neuauflage wieder Rechtsprofessor Giuseppe Conte. Frage an Franco Battel in Rom: Warum ist nun eine Einigung doch noch geglückt?
Staatspräsident Sergio Mattarella hat sich durchgesetzt. Er hat den eurokritischen, den deutschlandkritischen Wirtschaftsminister Paolo Savona verhindert und die beiden populistischen Koalitionsparteien Fünf Sterne und Lega mussten das schlucken. Paolo Savona wird nun nur neuer Minister für europäische Angelegenheiten, nicht mehr Wirtschaftsminister, ein klar zweitrangiges Ressort.
Wer ist denn letztlich der Sieger in diesem Machtpoker, wenn Sie das Ganze anschauen?
Mattarella hat sich in dieser Frage des Wirtschaftsministers durchgesetzt, das ist klar. Aber in zahlreichen anderen Fragen hat sich vor allem Lega-Chef Matteo Salvini behaupten und durchsetzen können. Salvini hat zum Beispiel mit der versprochenen Flat Tax, also mit dieser versprochenen massiven Steuersenkung, das teuerste Wahlgeschenk sichern können. Das heißt, er kann den Italienerinnen und Italienern sagen, das größte Wahlversprechen, das bringe ich mit in diese Regierung. Er hat sich aber auch in der Migrationspolitik freie Hand erbeten und hat sie auch erhalten. Und er hat, ganz wichtig, mit Staatsminister Giorgetti im Amt des Premierministers einen seiner Leute platziert, jemanden, der den unerfahrenen Premier Giuseppe Conte sozusagen überwachen und auch coachen kann.
Die beiden Parteichefs Luigi Di Maio von Cinque Stelle und Matteo Salvini von der Lega werden jetzt wichtige Minister. Wie werden Sie der künftigen Politik Italiens Ihre Stempel aufdrücken?
Sie sind die beiden Parteichefs. Sie kontrollieren die Parlamentsmehrheit. Ohne sie wird gar nichts gehen. Zudem haben sich Luigi Di Maio und Matteo Salvini ganz zentrale Ministerien gesichert. Luigi Di Maio wird neuer Sozial- und Arbeitsminister und wird dort versuchen, den versprochenen Reddito di Cittadinanza, also das garantierte Grundeinkommen, zu realisieren, auch wenn das am Schluss wahrscheinlich eben nur eine ausgebaute Sozialhilfe sein wird. Und Matteo Salvini wird neuer Innenminister und wird dort die Migrations- und Flüchtlingspolitik verantworten. Er übernimmt dort ein eigentlich gut bestelltes Feld, denn sein Vorgänger, der Sozialdemokrat Minniti, hat die Fluchtzahlen, die Migrationszahlen im letzten Jahr deutlich reduzieren können.
Franco Battel, nach Tage, ja wochenlangem Chaos, kehrt nun Ruhe ein in Italien. Wird das Land wieder stabil?
Ich bin da skeptisch, einfach darum, weil das neue Gefüge sehr labil ist. Die Regierung von Lega und Cinque Stelle verfügen im Senat in der kleinen Kammer nur über eine Mehrheit von 6 Sitzen. Sie haben mit Giuseppe Conte einen sehr unerfahrenen Premierminister. Sie haben teure Wahlversprechungen gemacht bei einer leeren Staatskasse. Und das wochenlange Gezänk der beiden populistischen Koalitionsparteien ums Personal für diese Regierung hat eben gezeigt, wie uneins sich die beiden eigentlich sind.
Sagt Franco Battel in Rom. Und ich sage Ihnen, worauf Sie jetzt noch gespannt sein dürfen. Wie du mir, so ich dir. Dieses Prinzip scheint den freien Welthandel jetzt zu bedrohen. Was kann da die Schiedsrichterin, die WTO, noch ausrichten in der Situation? Auf wen hören unsere National- und Ständeräte? Wem sind sie verpflichtet? Stichwort Einfluss der Lobbyisten.
Bei praktisch jedem zweiten Parlamentarier stellen wir falsche, nicht mehr aktualisierte Selbstdeklarationen fest.
Sagt der Journalist und kämpft für mehr Transparenz, unter anderem mit einer Führung durch Bern. Die Bauern gäben viel darum, wenn sie die Antwort hätten auf diese Fragen.
Wo hagelt es in der Schweiz und wie groß sind die Hagelkörner?
Die Uni Bern ist auf bestem Wege, bald Antworten liefern zu können. Europäische Regierungschefs und Ministerinnen sind empört über die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium. Selbst Amerikas Wirtschaftsverbände und Republikaner warnen ihren Präsidenten vor einem Handelskrieg. Und auch die Schweizer Aluminiumbranche ist besorgt, sagt Verbandspräsident Markus Menet.
Wenn die Welt beginnt, überall solche Zölle zu errichten, dann muss die Schweiz auch mitziehen, dass wir da gleich lange Spieße haben. Das zeigt sich jetzt, dass da dieser Entscheid der USA mit diesen Zöllen einen ganzen Rattenschwanz an Entwicklungen ausgelöst hat. Das sind sehr, sehr beunruhigende Konsequenzen für die ganze Welt.
Frage an Wirtschaftsredaktorin Maren Peters. Welche Gegenmaßnahmen könnte die Schweiz denn überhaupt ergreifen?
Na, angesichts der Größe der Schweiz ist der Spielraum sehr begrenzt, denn dieser Zollstreit, der ist ja vor allem ein Powerplay der USA, primär gegen andere große Mächte wie die EU oder China. Die Schweiz, die steht da nur am Rande des Spielfelds und weiß aus Erfahrung auch sehr gut, dass es schwierig, wenn nicht aussichtslos ist, sich direkt mit den USA anzulegen. Darum wäre die Schweiz wahrscheinlich am besten beraten, wenn sie sich an die EU anhängen würde. Die Europäische Union, die hat ja angekündigt, noch heute ein Streit Beilegungsverfahren bei der Welthandelsorganisation in Genf einzureichen und zusätzlich ihrerseits Strafzölle gegen US-Importe zu beantragen. Anders als die Amerikaner, aber mit Genehmigung und nach den Spielregeln der WTO. Wenn die Schweiz sich da als Drittpartei anhängen könnte, dann könnte sie also quasi im Windschatten der großen EU versuchen, ihre eigenen Interessen auch durchzusetzen.
Könnte denn die Schweiz sich auch selbst direkt an die WTO wenden?
Ja, das könnte sie natürlich auch als WTO-Mitglied, aber auch hier muss man realistischerweise sehen, selbst wenn die Schweiz vor der WTO nach langer Prüfung Recht bekäme, dann müsste sie ihr Recht am Ende selbst durchsetzen. Und dann sind wir wieder am Anfang. Als kleines Land hat sie gegen die Großmacht USA de facto keine Chance. Die würden am Ende vielleicht sogar noch härter zurückschlagen.
Was kann denn eigentlich die WTO in der Situation ausrichten?
Na, die WTO, die hat einen Streitbeilegungsmechanismus, der gut funktioniert und hat auch feste Regeln für den Welthandel definiert, an die sich die Mitglieder halten sollten. Alle Mitglieder, auch die USA übrigens, eines der Gründungsmitglieder dieser Welthandelsorganisation. Wenn ein Land also findet, dass ein anderes Land diese Regeln verletzt hat, dann kann es dieses Land vor der WTO verklagen. Und wenn das klagende Land Recht bekommt, dann kann es seinerseits Strafmaßnahmen verhängen, aber ganz sauber eben innerhalb der WTO. WTO-Regeln. Die beide Parteien können diesen Entscheid dann auch noch weiterziehen. Das verlängert das Verfahren natürlich noch mehr, aber es gibt die Möglichkeit. Im Moment allerdings ist das Berufungsgericht der WTO, das wäre die nächste Instanz, geschwächt, ausgerechnet dadurch, dass die USA die Ernennung neuer Richter blockieren. Und trotzdem, auch wenn die WTO geschwächt ist, sie ist immer noch die einzige multilaterale Organisation, die für ein regelbasiertes Handelssystem steht und hat also hohen Symbolwert.
Wenn man das so hört, müsste man jetzt nicht einfach die Regeln bei der WTO ändern, damit die Organisation ihre Aufgabe wirklich erfüllen kann?
Ja, das wäre sicher sehr sinnvoll, aber Reformbestrebungen gibt es schon lange. Die Umsetzung ist bisher immer daran gescheitert, dass bei der WTO alle Entscheide im Konsens gefällt werden müssen. Das heißt, alle Mitglieder müssen zustimmen. Und die USA übrigens auch. Und das ist im Moment absolut unrealistisch, dass es diese Zustimmung gäbe von der wichtigsten Wirtschaftsmacht der Welt.
Danke für die Einschätzungen, Maren Peters im Rendezvous. Eine Fahrt mit der Jungfraubahn gehört für viele ausländische Touristen zu ihrem Besuch in der Schweiz. Vor allem in asiatischen Ländern gilt das Jungfraujoch als Höhepunkt der Schweizreise. Seit Jahren wollen die Jungfraubahnen ihr Angebot ausbauen mit der V-Bahn, einem der größten Bergbahnprojekte der letzten Jahrzehnte. Dieses ist nun einen entscheidenden Schritt weiter. Das Bundesamt für Verkehr hat das Projekt bewilligt. Christian Strübin.
Beim V-Bahn-Projekt geht es um zwei neue Seilbahnen von Grindelwald nach Eigergletscher und auf den Männlichen. Dazu um eine neue Bahnstation und ein großes Parkhaus in Grindelwald-Grund. Die Jungfraubahnen und ihre Partner wollen für das Gesamtprojekt 470 Millionen Franken verbauen. Vor allem der Ast nach Eigergletscher steigert die Kapazität für den Touristentransport beträchtlich. Nach rund 10 Jahren Planung, Einsprachen, Verhandlungen und Anpassungen am Projekt hat der Bund nun grünes Licht gegeben. Die Reaktion von Urs Kessler, CEO der Jungfraubahn.
War der Entscheid von gestern, die Baubewilligung für das Gesamtprojekt zu erhalten, ein wichtiger Meilenstein.
Allerdings gibt es Auflagen. Die Umweltschutzorganisationen setzten ihre Forderungen durch. bei der Linienführung, bei reduzierter Höhe der Masten, bei der diskreteren Farbe der Seilbahngondeln. Diese Bedingungen sind nun Teil der Baubewilligung und wenn sie eingehalten werden, wollen die Umweltverbände auf eine Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht verzichten. Das haben sie vor anderthalb Jahren bereits zugesichert. Die Beschwerdefrist läuft nun und es wird sich weisen, ob sie tatsächlich ungenutzt verstreicht. Noch sind die Jungfraubahnen nicht ganz am Ziel. Urs Kessler zum weiteren Vorgehen.
Wir warten jetzt noch den Beschwerdeverzicht von Pronatur ab, sonst haben wir ja keine Beschwerden mehr. Und dann werden wir natürlich unmittelbar starten, weil für uns ist ganz zentral, dass wir sofort mit dem Bau der männlichen Bahn starten können.
Die auf die Wintersaison 2019 betriebsbereit sein sollte. Die Jungfraubahnen, eine der investitionsfähigsten Bergbahnunternehmungen des Landes und ein großer Arbeitgeber in der Jungfrauregion, kann mit den ausgehandelten Kompromissen und Projektänderungen gut leben. Es sei, so Urs Kessler, die mittlerweile beste Lösung in ökologischer und ökonomischer Hinsicht.
Rendezvous 10 Minuten vor 1. In Bern ballt sich im Moment wieder die Macht. Das Parlament ist zur Sommersession zusammengekommen. Mit dabei Hunderte von Lobbyisten, Interessenvertreter irgendeiner Branche, irgendeines Verbandes. Sie sind es, die die Politik entscheidend beeinflussen. Nur, wie genau das funktioniert, das weiß niemand. Denn die Mechanismen sind nicht transparent. Der Verein Lobbywatch, gegründet von Journalisten, will das ändern und hat deshalb eingeladen zu einem Lobbyspaziergang durch Berns Gassen, an die Orte, wo unsere Gesetze wirklich entstehen. Sarah Nowotny war dabei.
Die Musik der Politik spielt nicht nur im Bundeshaus, sondern auch daneben, im Café Federal, auch im Hotel Bellevue, im Restaurant Milsons. Wenn die Parlamentarier in Bern zusammenkommen, erwarten sie 1000 Köstlichkeiten, jeden Tag.
Das beginnt morgens um 6:30 mit Frühstücksbuffet und dauert dann über Mittag. Die Lunches sind sehr beliebt und dann mit Apéro Riche am frühen Abend.
Otto Hostettler erzählt das auf dem Platz vor dem Bundeshaus. Vorbei eilt Ständerat Hans Stöckli. Er verschwindet zwischen Straßenmusikern, Kinderwagen und, wer weiß, Anzugträgern, die etwas von ihm wollen, Lobbyisten. Um sie geht es, Otto Hostettler und Céline Graf vom Verein Lobbywatch, um Parlamentarier und Lobbyisten. Die beiden Journalisten spazieren heute mit Neugierigen durchs Zentrum der Macht. Gekommen sind fast 20 Leute. Einer sagt:
Als Bürger möchte man doch gerne wissen, was für Hintergründe sind, wenn Gesetze entstehen, wie sie entstehen.
Ein anderer liest jetzt eine Einladung vor. Eingeladen ins Café Federal sind alle, die im Parlament sitzen. Eingeladen haben die Schweizer Bierbrauer.
Um 7:30 gibt's Bier und Politik. Gemütliches Beisammensein mit freiwilligem Nachtessen.
Schwierig in diesen Tagen, Platz im Federal zu bekommen. Viele Lobbyisten wollen dort Parlamentarier treffen. Céline Graf hat auch ein Beispiel.
Am 14. Juni um 5 Uhr wird das Eröffnungsspiel der WM von Russland und Saudi-Arabien gezeigt. Bei Wurst, Bier und Fleisch. Organisiert wird der Anlass von Swisscom.
Darf man das?
Man darf. Das ist die Antwort auf die Frage der Mitspaziergängerin. Auch wenn es beim Essen natürlich immer darum geht, Gesetze zu beeinflussen. Sie, die gefragt hat, kommt aus Bulgarien. Korruption kennen die Menschen dort. Sie kann es kaum fassen.
Ich als normale Angestellte, wir bekommen immer Schulungen, was man von Kunden nicht annehmen darf, weil das als Geschenk gilt und als Korruption.
Weiter geht's. Zu einer edlen Holztür gleich beim Bahnhof. Dahinter lobbyiert Furuhugi. Die Agentur hat viele Kunden, da reicht ein Blick aufs Türschild.
Fokus Bern, Glasfasernetz Schweiz, Hauptstadtregion Schweiz.
Für diese Kunden, darunter übrigens auch die SRG, tut Furuhugi viel. Mal schreiben sie ihnen den Jahresbericht, mal verschaffen sie ihnen Zutritt zu einem Bundesrat. Das Problem, was sie für wen tun und wie viel das kostet, das weiß man nicht. Was man dafür weiß, auch hier soll Essen Türen öffnen. Clé de Bern heißt das private Gourmet-Restaurant im Haus. Der Cheflobbyist kocht dort selbst. Céline Graf serviert ein Zitat von Lorenz Furrer.
Mit Kochen angefangen habe ich aus taktischen Gründen. Wer in der Wege kochte, wurde vom Abwasch verschont.
Hostettler und Graf möchten, dass man erfährt, wer welches Süppchen kocht rund ums Bundeshaus. Auch sie sind Lobbyisten, Lobbyisten für Transparenz. Parlamentarier sollen genau angeben, für wen sie arbeiten und wie viel sie verdienen. Heute müssen sie das nicht.
Bei praktisch jedem zweiten Parlamentarier stellen wir falsche, nicht mehr aktualisierte Selbstdeklarationen fest.
Und noch etwas, sagt Otto Hostetler, jetzt, wo wir vor der Schmiedstube stehen. Einige Lobbys bellten besonders laut und hätten damit Erfolg im Parlament.
Die wichtigste Tagung, die hier stattfindet, ist vom Schweizerischen Bauernverband. Und im Volksmund spricht man von der Befehlsausgabe.
Am Schluss zitiert ein Mitspaziergänger die Verfassung, Stichwort Parlament.
Die Mitglieder der Bundesversammlung stimmen ohne Weisungen. Sie legen ihre Interessenbindungen offen.
Applaus ist garantiert, Transparenz nicht.
Sarah Nowotny, Sie sind zurück vom Rundgang und hier bei mir im Studio. Genau über diese Transparenz diskutieren der National- und Ständerat in dieser Session unter dem Titel Parlamentsgesetz. Aber eben von einer totalen Transparenz ist man ja noch weit entfernt, oder?
Ja, ich würde sagen, man ist sogar von einer halbwegs transparenten Regelung noch weit entfernt. Ich kann Ihnen einfach ein Beispiel geben. Zum Beispiel müssen die Parlamentarier zwar angeben, in welchen Beiräten, Kommissionen und so weiter sie sitzen, aber da steht dann neben dem Bild von Parlamentarierin X im Internet zum Beispiel Interessengemeinschaft biomedizinische Forschung und Innovation. Was ist das? Es ist die Pharmabranche, aber das muss man wissen und sonst kann da von Transparenz keine Rede sein.
Und wie sieht es jetzt aktuell aus? Also bewegen sich die Räte hin zu mehr Transparenz?
Im Moment geht es darum, ob Parlamentarier ihren Arbeitgeber angeben müssen. Das müssen sie heute tatsächlich nicht. Und es geht auch darum, ob sie angeben müssen, ob sie für eine Tätigkeit Geld bekommen oder nicht. Also wohlgemerkt nicht, wie viel Geld, sondern ob überhaupt Geld oder nicht. Der Ständerat will das, also quasi die eine Seite des Parlaments. Die andere Seite hat bis vor kurzem immer Nein gesagt, der Nationalrat. Jetzt hat gestern die Nationalratskommission gesagt, gut, zumindest ob bezahlt oder nicht, das sollte man in Zukunft wohl angeben. Und deshalb hat zumindest das gute Chancen, ins Gesetz geschrieben zu werden.
Aber eben, um es nochmal ganz klar zu sagen, das Grundproblem, das bleibt.
Das Grundproblem, das bleibt auf jeden Fall. Also von einer totalen Transparenz, wie Sie am Anfang gesagt haben, sind wir weit entfernt. Das würde nämlich ja zum Beispiel auch bedeuten, dass man weiß, wem die Parlamentarier Zutritt verschaffen zum Bundeshaus. Heute ist oft einfach die Rede von Gästen und oft weiß man nicht, wer da dahinter steht. Und totale Transparenz würde auch bedeuten, dass es wirksame Sanktionen gibt, damit man überhaupt solche Offenlegungspflichten durchsetzen kann. Heute gibt es auf dem Papier milde Sanktionen für die heutigen Offenlegungspflichten, wenn es da Verstöße gibt. Aber man kann sagen, dass das in der Praxis eigentlich nie zur Anwendung kommt.
Danke für die Einordnung und Erklärung. Inlandredaktorin Sarah Nowotny. Der Hagel gestern und vorgestern hat in der Schweiz Millionenschäden angerichtet. Was können wir gegen Hagel tun? Früher schossen die Bauern Silberjodidraketen in die Gewitterwolken und versuchten so, ihre Ernte gegen den Hagel zu schützen. Heute setzt die Wissenschaft auf andere Methoden, nämlich auf große Datenmengen. Inlandredaktorin Sabine Gorge.
So tönte es in den letzten Tagen oft. Gewitter, Hagel, Eiskörner, die vom Himmel fallen und Schäden anrichten an Pflanzen, Autos, Gebäuden.
Es ist durchaus so, dass die Schweiz einer der Hagel-Hotspots Europas ist,
sagt Olivia Rompainen. Sie ist Professorin für Klimafolgenforschung an der Universität Bern. In der Schweiz hagelt es so oft, weil in den Bergen verschiedene Luftschichten aufeinanderprallen. So kann sich Hagel bilden. Die Klimaforscherin will wissen,
wo hagelt es in der Schweiz und wie groß sind die Hagelkörner?
Die Größe der Hagelkörner ist zentral, denn je größer das Hagelkorn, desto größer das Schadenspotenzial. Es gibt bereits den Wetterradar von Meteo Schweiz, der anzeigt, wo es gerade hagelt. Doch das reicht nicht, um den Hagel zu verstehen, sagt Urs Germann, Leiter Radar- und Satellitendaten bei Meteo Schweiz.
Wir brauchen aber dringend Messungen am Boden, die uns sagen, wie groß ist der Hagel am Boden, wie ist die Korngrößenverteilung, gab es viele Hagelkörner, nur wenige Hagelkörner, von welcher Größe.
Darüber soll nun ein neuartiges Messnetz Aufschluss geben. Olivia Rompainen und ihr Team bauen im Moment zusammen mit Meteo Schweiz ein systematisches Hagelmessnetzwerk auf, welches erstmals den Hagel am Boden messen soll. 80 Sensoren werden dazu aufgestellt, die ersten in ein paar Wochen in bekannten Hagelregionen wie dem Emmental und dem Entlebuch, später dann auch im Jura und im Südtessin. Diese Sensoren messen die Größe der einzelnen Hagelkörner und auch die kinetische Energie, die Wucht, mit der sie am Boden aufschlagen. Olivia Rumpainen sagt:
Wir hoffen natürlich, dass wir bereits diesen Sommer einige Treffer haben, dass also Hagelzellen über die Sensoren ziehen und wir auch Daten erhalten.
Daten vom Hagelschlag am Boden. Diese werden dann zusammen mit den Radardaten von Meteo Schweiz und den Rückmeldungen der Bevölkerung analysiert.
Damit können wir dann in Zukunft aus den Wetterradardaten die Hagelzellen noch besser detektieren, in der Rechtzeit, und damit Kürzesfristwarnungen verbessern.
Sagt Urs Germann von Meteo Schweiz. Mehr Zeit also, um das Auto noch vor dem Hagelschlag in die Garage zu stellen oder um die Bauern besser vorwarnen zu können und damit auch die Versicherungen zu entlasten.
13 Uhr im ersten und vierten Zeit fürs Tagesgespräch über das Pariser Klimaabkommen. Auf den Tag genau vor einem Jahr kündigte US-Präsident Donald Trump an, dass die USA aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen werden. Wie sehr hat der Ausstieg der USA den Klimaschutz zurückgeworfen? Darum geht es nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniela Püntener.
In Spanien hat das Parlament in Madrid Ministerpräsident Mariano Rajoy abgewählt. Die Mehrheit der 350 Abgeordneten stimmten beim Misstrauensantrag für die Absetzung. Rajoys Nachfolger soll der Chef der Sozialisten Pedro Sánchez werden. Der Bundesrat spricht sich gegen die eidgenössische Volksinitiative für einen Vaterschaftsurlaub aus. Er empfiehlt sie dem Parlament zur Ablehnung. Die Initiative will einen gesetzlichen Anspruch auf 4 Wochen Vaterschaftsurlaub festschreiben. Die europäischen Finanzmärkte haben erleichtert reagiert auf die Aussicht auf eine Regierung in Italien. An der Mailänder Börse notierte der Leitzindex am Mittag rund 2,5% im Plus.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.